Darf ich mal fragen, was du denkst, wie wirksam ein Embargo ist, dass zum Beispiel gerade in Russland den Weg zu Syrien Waffen einschmuggelt? Das war, was Syrien ganz gerne gemacht hat, wegen Geldwäsche.
Schweifen wir nicht ein bisschen ab?
Nee, ja, klar, schweifen wir nicht. Aber ich wollte es nur mal so reinwerfen, dass Embargo nicht irgendwas gibt.
Das war
ja auch nicht die Behauptung. Also das war gar nicht meine Aussage, sondern meine Aussage war, man sieht an ganzen Daten, dass es nicht die Rüstungsindustrie ist, die Subjekt von Krieg oder Nichtkrieg ist. Ob Waffenembargos was bringen und wie viel sie bringen und wie viel sie in welchem Fall bringen, dafür war überhaupt nicht.
Nee, was ich damit sagen will, schadet es der Rüstungsindustrie, wenn es ein Waffenembargo gibt, wenn sie ihre Waffen dann einfach über ein anderes Land weit reinverkaufen? Also ich meine, die Rüstungsindustrie weiß ja ganz genau, genauso wenn sie in Syrien so und so viele Waffen verkaufen, die werden nicht in Syrien bleiben, gehen dann weiter nach Russland. Das kann nicht heißen.
Du beziehst dich einfach nicht auf das Argument, was es
ist. Ich verstehe,
wenn die Waffenindustrie das Subjekt von Krieg und Frieden wäre, wenn die Kriege anzetteln würde, weil es ihr was bringen würde, dann müsste sie sich nicht von irgendjemand, der offensichtlich über ihr steht, nämlich der Regierung, verbieten lassen, irgendwo Waffen hinzuliefern und das dann vielleicht auch auf Schleichwege umgehen.
Aber wenn du jetzt ein Subjekt suchst, das über Krieg und Frieden entscheidet, dann wirst du, glaube ich, ein Leben lang nicht fündig werden, weil es eben ganz viele Einflüsse gibt. Und das so auf einen Punkt zu konzentrieren und zu sagen, es muss ein Subjekt für Krieg und Frieden geben, ist vom Ansatz her einfach sehr kurz gegriffen, würde ich mal vorsichtig sagen.
Ich würde mich da einfach auf die Fakten beziehen. Das Subjekt, das in den USA über Krieg und Frieden entscheidet, ist die gewählte amerikanische Regierung einschließlich ihres Parlaments, die da halt Repräsentantenhaus und Senat heißen. Das sind die Subjekte, die entscheiden über Krieg oder Frieden. Das ist ein Faktum und das ist kein theoretischer Ansatz.
Genau, und wie glaubst du, dass die Subjekte, dass die nach gutem Wissen und Gewissen entscheiden? Oder?
Ich denke, die werden genauso beeinflusst wie die deutschen Politiker durch Lobbyisten, die ihre wirtschaftlichen Ziele durchboxen wollen. Also
und die zwei größten Lobbygruppen sind Pharma und Waffen.
Also wenn wir jetzt beim Lobbyismus sind, würde ich sagen, gut, dann haben wir ein drittes Subjekt für Kriege, was falsch ist. Weil Lobby behauptet doch, da gibt es eine Interessensgruppe in der Gesellschaft, zum Beispiel von der Pharmaindustrie, und die gewinnt so viel Macht über die gewählten Regierungen und ihre Parlamente, dass die in ihrem Sinne entscheiden. Nicht? Jetzt fragt man sich doch, warum es die größte Lobby, die es in Deutschland gibt, das ist die Lobby der Arbeitnehmer, das ist die Gewerkschaft. Warum ist die verhältnismäßig so machtlos? Warum ist die Lobby der Rüstungsindustrie und der Pharmaindustrie verhältnismäßig machtvoller, obwohl ja auch. Das ist nicht wahr. Schau mal, die Lobby der großen Energiekonzerne, ne? Die großen, was E.ON, Vattenfall und so, diese großen vier, die ist ja bestimmt jetzt nicht ohne. Ne? Aber wenn die Regierung sagt, nach Fukushima, wir trauen uns nicht mehr mit der Atomkraft, dann stellt sie denen die AKWs ab. Und die bluten ordentlich. Bis hin dazu, dass sie Angst haben, pleite zu gehen. Genauso ist es mit der Rüstungsindustrie. Wenn Frankreich sagt, der Flugzeugträger wird nicht an Russland geliefert, dann wird der nicht geliefert. Daran merkt man doch, der Einfluss, den eine Lobby in Berlin zum Beispiel oder in Washington hat, der ist nur so groß, wie die Lobby imstande ist, die gewählten Regierungen davon zu überzeugen, dass das Interesse dieser Wirtschaftsabteilung identisch ist mit dem Interesse des Staates. Und wenn es das ist, ist es gut. Und wenn es das nicht ist, dann weist die Lobby auf Granit.
Darf ich zwei Sachen dazu sagen? Und zwar einmal, du hast jetzt gerade gesagt, dass die Waffenindustrie die Lobby nicht so viel Macht hat. Wir haben im Gesetz, dass man nur Waffen an Länder liefern darf, die demokratisch sind und die Menschenrechte blöderweise respektieren und die keinen Bürgerkrieg verwickelt sind im eigenen Land haben. Aber wir liefern Waffen an Saudi-Arabien, das ist ein demokratisches Land, da kann man schon mal anfangen. Wir liefern Panzer an Katar. Panzer sind dafür da, dass man Demonstrationen unterhält. Also da kann man schon mal anfangen, wie viel Einfluss hat die Lobbygruppe, wenn man eigentlich gegen das Gesetz arbeitet.
Bist du, kurz zur Zwischenfrage, bist du dir sicher, dass das aufgrund der Lobbyarbeit ist oder ist es nicht vielleicht aufgrund des politischen Interesses, dass an diese Länder
gehen? Woher kommt das politische Interesse, indem die Lobbygruppen sagen, hey, entscheidet in unserem Sinne und wir finanzieren euch beim nächsten Wahlkampf? Also eine meiner Positionen kommt aus dem Bereich, also das ist Fakt, dass die Waffenlobby wirklich kriegt, was sie wollen.
Aber, also, nur mal, Frau, was glaubst du, dass politisches Interesse ist? Wo kommt denn das her? Da spielen natürlich verschiedene Lobbygruppen zusammen und das ist nicht nur die Waffenindustrie und natürlich spielt.
Das andere Beispiel wäre Kernkraftwerke abschalten, wirklich.
Ja, nee, aber natürlich spielt auch das eine Hauptrolle im arabischen Raum, weil Rohstoff. Ressourcen hat, die wichtig sind, den Raum zu kontrollieren. Aber wie man das macht, ob da jetzt die Waffenindustrie mit, oder warum will jetzt die USA in die Ukraine Waffen schicken, das ist doch ganz klar, dass das den Konflikt anheizt und die
nehmen wir mal zwei Fragen, die in diesem ganzen Hin und Her gleichzeitig bearbeitet worden sind, auseinander.
Oder wollen wir nur über Lobbys reden? Also ich finde, es schweift ein bisschen ab, ehrlich gesagt.
Das Thema ist jetzt von euch aufgeworfen worden. Es war einigen Teilnehmern wichtig genug, darüber zu reden. Ich sperre mich dem nicht. Hast du einen anderen Schwerpunkt im Auge? Dann kannst du ihn ja gleich anbringen. Gerne, aber lass uns doch noch einen Moment auf diese Fragen eingehen, weil ich die, glaube ich, noch gar nicht abgearbeitet sehe. Und dann äußerst du dich zum Vortrag oder formulierst deine Kritik, wie auch immer. Also mein Eindruck ist, da sind zwei Fragen unterwegs. Die eine ist, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass Waffen in die Welt kommen, dass Waffen in andere Länder transportiert und geschickt werden? Ist es die Rüstungsindustrie oder ist es die Politik? Und da ist die Entscheidung, die manche Beiträge hier favorisieren, das kann man sich doch nur erklären durch den Druck einer Rüstungslobby. Die verdienen ja daran. Das ist die eine Sache, über die man nachdenken kann. Aber mir scheint die zweite Frage vielleicht noch wichtiger zu sein. Woher das Bedürfnis kommt, sich es so erklären zu wollen? Das Bedürfnis, wo kommt das her, zu sagen, dass, wenn ein Staat Waffen schickt in die Ukraine oder nach Irak oder in die Türkei, das kann ich mir nur erklären durch die Profitgier von Rüstungskonzernen. Das Bedürfnis, so zu denken, das scheint mir daher zu rühren, dass man der Auffassung ist, eine senkrecht betriebene Politik eines demokratischen bürgerlichen Staates, die kann gar kein Interesse aus sich heraus haben, Gewalt auszuüben und Gewalt in die Welt zu exportieren. Das sind zwei verschiedene Komplexe. Nochmal zum ersten. Ja, die Auffassung ist mir bekannt, dagegen ist auch schon argumentiert worden, dass die Vorstellung bei manchen Menschen zu Hause ist. Dass man meint, der Staat wird zum Kauf von Waffen, auch zum Export von Waffen, gedrängt, genötigt durch eine Rüstungslobby. Denn die Rüstungsindustrie verdient ja am Verkauf der Waffen. Und sie schafft Arbeitsplätze dadurch. Ja, das ist die Vorstellung. Um was ganz Grundsätzliches an den Anfang zu stellen. Ein Staat, der eine Herrschaft in seinem Gebiet organisiert, eine Polizei aufstellt, einen Verwaltungsapparat etabliert, Universitäten gründet, der findet für seinen Herrschaftsbedarf ziemlich alles als käufliche Ware vor. Computer sind käufliche Waren, Bleistiftanspitzer auch. Eins aber nicht. Das Produkt, das er auf seine Kasernenhöfe stellt, Panzer, Raketen, das ist nicht einfach vorfindlich im freien Arsenal des Warenangebots. Sowas ist nämlich verboten. Gewalt im Inneren ist verboten. Faustfeuerwaffen und Panzer erst recht darf man nicht kaufen. Jetzt werden sie aber produziert und gekauft, weil ein Staat sich auf den Standpunkt gestellt hat. Er hat Bedarf an diesen Gütern und deswegen schafft er überhaupt erst eine Industrie mit einem Warenangebot, das er gar nicht vorgefunden hat. Die großen Konzerne, die sind staatliche Schöpfungen, die mögen aus Daimler-Benz oder EADS herauswachsen, aber mit Kredit ausgestattet, mit den entsprechenden Vorgaben, was sie zu produzieren haben, werden sie vom Verteidigungsministerium. Und der zweite Punkt, also das politische Interesse, überhaupt eine solche Branche zu wollen, stiftet die Branche. Das gibt es ohne Staat nicht, im Unterschied zur Computerindustrie. Und das zweite Argument, wenn sich wirklich das staatliche Interesse an dieser Branche in dasselbe auflösen sollte, wie das Interesse an einer Computerindustrie oder einer Autoindustrie, dann könnte es ihm ja wurscht sein. Arbeitsplätze werden doch auch in der Bleistiftindustrie geschaffen. Dann soll er halt die Bleistiftindustrie subventionieren und denen Geld geben. Oder wenn er unbedingt will, dass Arbeitsplätze geschaffen werden und Leute was haben, von dem sie leben können, dann könnte er ihnen gleich das Geld in die Hand drücken, das er jetzt der Rüstungsindustrie überweist und müsste nicht den Schrott, den sie produzieren, auf teure Kasernenhöfe stellen, wenn man schon denkt, er hätte gar keinen Bedarf an diesen Gebrauchswerten. Ist doch eine völlig irrige Vorstellung, zu meinen, der Staat würde zu etwas genötigt, den Kauf von Waffen, für deren Gebrauch er einfach keinen Verwendungszweck hat. Nur deswegen, damit ein Industriezweig Geld verdient und Arbeitsplätze schafft. Das kann er gerade so gut mit der Gummibärchenindustrie. Oder ganz ohne Produktion. Einfach den Arbeitern das Geld in die Hand geben. Das ist auch nicht teurer als der Rüstungsetat. Man müsste nur nicht den großen Waffenpark auch noch verwalten, von dem man angeblich gar keinen Gebrauch machen kann, weil man keinen Verwendungszweck weiß. Also das ist die eine, meine ich, völlig verkehrte Vorstellung. Sich den Rüstungsbedarf einer staatlichen Gewalt wie ein Erpressungsverhältnis vorzustellen, das von einer Industrie ausgeht, die den Staat zu etwas nötigt, das er auf sich gestellt gar nicht will. Das stimmt nicht. Das zweite ist, ja, wo kommt denn dieser Gewaltbedarf her? Das ist doch offenkundig, dass Staaten alle ein stehendes Heer bei sich vorrätig halten. Die haben eine große Armee, längst bevor sie irgendwelche speziellen Feinde im Visier haben. Die sind sich sicher, man muss auf alle Herausforderungen eingestellt sein. Die gehen davon aus, wenn Staaten so argumentieren, in einem Weißbuch. Die gehen davon aus, zwischen ihnen sind Gegensätze die Normalität. Und insofern muss man selbst dann, wenn man anfängt, Staat zu machen, ohne dass bereits ein Gegner feststeht, einen Gewaltapparat haben. Warum sind die sich ihrer Gegensätze so sicher? Weil ihr ziviler Verkehr, den sie auf der Welt einrichten, sehr viele harte Gegensätze stiftet. Wenn Staaten, die kapitalistisch wirtschaften, ihr Wachstum befördern wollen, dann wenden sie sich an andere Staaten mit dem Argument, auf eurem Boden ist vieles brauchbar für unsere Geschäftswelt, da gibt es Märkte, die kann man zum Verkaufen nutzen, man kann auch einkaufen und Rohstoffe heimtragen. Öffnet eure Märkte, damit unsere Geschäftswelt an euch verdient. Andere Staaten sehen das gerade so und sagen, das machen wir, aber nur um den Preis, dass auch unsere Geschäftswelt an euch verdient. Staaten wollen also, dass das kapitalistische Geschäft, das sie auf ihrem Standort betreuen, das aus Geld mehr Geld macht, den ganzen Globus als diese Geldquelle benutzt. Sie wollen, dass ihr Standort durch die Benutzung anderer reicher wird und nicht den anderen bereichern. Wechselseitiger Nutzen ist die Lüge dieses wirtschaftlichen Verkehrs. Wäre es wechselseitiger Nutzen, was dieses Wirtschaften bestimmt, dann würde es die Hierarchie in dieser Staatenwelt gar nicht geben, wo es 5 oder 6 reiche Nationen gibt mit einer weltmarkttauglichen Währung, Euro, Dollar, Pfund, Yen. Dann ein paar sogenannte Schwellenländer, die Russen, die Inder, die aufsteigenden Chinesen. Und dann kommen 150 Staaten, die zählen zu den Hungerleidern auf der Welt und heißen meistens Failed States oder Failing States. Staaten, die schon kaputt sind oder auf dem Weg zum Kaputtgehen sind. Wenn man so einen Verkehr einrichtet, wo die Bereicherung aneinander immer den Gegensatz zueinander einschließt, weil wechselseitiger Nutzen partout nicht rauskommt, dann sind Staaten immerfort in einem Ringen, wie man die Konditionen des grenzüberschreitenden Verkehrs einrichtet, um möglichst in Verträgen Bedingungen durchzusetzen, Rechte geltend zu machen, die den Vorteil zu eigenen Gunsten des Handels herauswirtschaften lassen. Um sowas ringen sie. Und je stärker ein Staat wirtschaftlich zunächst ist, umso mehr Erpressungshebel hat er der anderen Seite zu bieten. Wenn Europa mit den Russen verhandelt, dann sagen die ihnen, 1/3 eurer Staatseinkunft beruht darauf, dass ihr das Gas nach Europa verkauft. Wenn ihr also nicht zulasst, dass wir da hinten mit unseren Unternehmen eigene Ölplattformen betreiben, dann überdenken wir nochmal euren Marktzugang. Die streiten also mit denen nicht mehr nur um Preise, sondern die streiten mit denen um Rechte, die der andere einräumen muss und die er umso eher einräumen muss, je mehr die bereits etablierte wirtschaftliche Abhängigkeit dem anderen mehr Schaden zufügt als einem selbst, wenn man sie suspendiert. Und wenn sich das eine Zeit lang so etabliert hat, dann kämpfen Staaten nicht mehr nur um die Rechte, die sie einander zusprechen, sondern die wachsen darüber in einen Status rein, wo die anderen zugestehen, die sind von einer Stärke, dass man denen die rechte Zuteilung auch gewähren muss. Deutschland zum Beispiel, wenn ihr das in den Zeitungen lest, ja, gilt als Führungsmacht. Aber nicht, weil sie so ein bombiges Militär haben. Die haben gar keine Atommacht. Das hat Frankreich, das hat England, das hat Amerika. Sie gelten als Führungsmacht, weil sie mit dem riesigen wirtschaftlichen Potenzial, das sie im Euro mit ihrer Ankerwährung aufgebaut haben, eine Erpressungsmacht über andere Staaten haben, mit der sie denen Rechte aufdrücken und das auch anerkannt kriegen, dass sie bestimmen, wie in Griechenland regiert werden muss, damit ein Kredit fließt, wie in Iran ein Atomprogramm aussehen muss, damit man den Boykott gegen Iran aufhebt. Das ist ein sich wechselseitiges Erpressen, Zuweisen von Rechten und Staaten, die dem unterliegen, die erfahren darin, dass sie als souverän in dieses Verhältnis eintreten, gerade so gut wie der andere, dass sie aber die dauernde Relativierung ihrer Souveränität mit solchen Erpressungshebeln erleiden. Und ein Staat, weil er souverän ist, kann aus diesem Erpressen mit Vor- und Nachteilen, mit dem Hinnehmen von zugewiesenen Rechten oder Vorenthaltenen aussteigen und sagen, hier ziehe ich eine Grenze, jetzt setze ich meine Macht gegen das Erpressungsverhältnis ein. Dafür ist das Rückgrat Militär. Also erwächst der Gewaltbedarf aus dem Zweck, den bürgerliche Staaten selbst haben und untereinander betätigen. Natürlich. Ja, du sagst natürlich, vor 10 Minuten war es die Rüstungslobby, jetzt ist es der Staat.
Ja, aber das schließt sich ja nicht aus. Also ich weiß gar nicht, was du für einen Gegensatz aufbaust.
Dann denk nochmal drüber nach.
Ja. Es ist was anderes zu sagen, der Staat ist ein Auftragnehmer von der Rüstungsindustrie.
Hat kein Mensch gesagt.
Ich habe gesagt, beeinflusst.
Beeinflusst. Eben, das sind so verwaschene Ausdrücke, da muss man ja mal fragen, Das heißt, der Staat selber ist der, der bestimmt. Da ist von da hinten schon mal gesagt worden, er ist es, der entscheidet. Das ist ja die politische Macht, die entscheidet. Und die entscheidet nach ihren Kriterien und welche Kriterien da anfallen, ist jetzt hier gesagt worden. Jetzt kann man das so verwaschen nehmen, dazu zu sagen, in den Überlegungen der politischen Macht geht ein, die ökonomischen Berechnungen, ob es der Staatsgewalt frommen oder nicht. Da sagt er einmal, er befördert da draußen seine Wirtschaft, meinetwegen auch mit seiner Rüstungsindustrie. Da kommt aber auch vor, davor war der Boykott, war die Rede, da ist es genau andersrum, dass da schädigt die politische Entscheidung die eigene Ökonomie. Da ist es also offensichtlich nicht so, dass die politische Macht sich beeinflusst, in Anführungszeichen, wird. Sondern da ist es so, dass das Kriterium der politische Souverän setzt und nicht umgekehrt.
Ja, wie ist jetzt deiner Meinung nach der politische Souverän? Wenn du immer sagst, das ist verwaschen und dann redest du von dem Staat. Das finde ich am allerverwaschensten, weil ich wüsste nicht, wer der Staat ist.
Weil das heißt eigentlich, alle Macht geht vom Volk aus, dann wäre das ja unsere Entscheidung, dass wir schon wollen, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstehe, die
Anwendung zu verwaschen. Also ich verstehe das, was du jetzt sagst, gar nicht mehr. Ich habe nicht davon geredet, dass der Staat wir sind. Das merke ich schon daran, dass der Staat eine Gewalt ist, die über den Leuten steht. Der Staat, der behauptet von sich selbst, Gewaltmonopol zu sein, ein Gewaltmonopol, das er über mich ausübt. Da kannst du doch nicht im Ernst behaupten, ich bin der. Das ist doch Blödsinn.
Passieren, ja. Aber wer ist deiner Meinung nach der Staat?
Ich würde gerne nochmal auf die Ausgangsdebatte jetzt zurückkommen. Man kann doch jetzt sagen, oder erst einmal so, dass es ökonomische Subjekte gibt in Deutschland und in Amerika, die Kapitale, die ihr Geschäft mit Rüstungsgütern machen, die sich freuen, wenn der Staat einen Panzerauftrag gibt und einen Auftrag zur Bestellung von neuen Flugzeugen, ist unbestritten. Die freuen sich darüber. Ja? Die freuen sich auch darüber, wenn der Staat zulässt, die Bundesrepublik Deutschland, sagen wir es mal so, oder die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir beschließen, aus welchen Gründen auch immer, das lassen wir jetzt im Dunkeln, dass 500 Kampfflugzeuge nach Saudi-Arabien geliefert werden sollen. Dann freuen sich auch die Hersteller dafür, weil das ist ja völlig unbestritten. Die Frage ist doch bloß, wird die ganze Politik, die heißt, deswegen liefern wir jetzt 500 Kampfflugzeuge nach Saudi-Arabien, weil sich dann die Rüstungsgüterhersteller freuen. Das ist doch völlig an der Realität vorbei, völlig albern.
Du kannst doch auch kein Mensch behaupten.
Ja, aber so redet ihr doch die ganze Zeit. Ganz Dialogismus.
Darf ich nochmal zu IS zurückkommen?
Ja, und da vorne war ja auch noch eine Wortmeldung, die zum IS zurück wollte. Ja.